Herr, wir bitten dich, wie die Jünger, lehre uns beten. Führe du uns hinein in das Geheimnis deines Wesens, das du uns gerade im Gebet eröffnen willst. Lehre uns, auf dich zu hören im Gebet, damit wir dein Wort wahrnehmen. Lass uns dich nicht irgendwo außerhalb suchen, wo du doch in uns wartest. Lass uns dich suchen im Allerheiligsten unseres Herzens, dort, wo du in uns Wohnung genommen hast seit unserer Taufe. Lass unser Beten immer mehr wachsen und zu einem Zwiegespräch des ganzen Tages werden, ein Verharren bei dir in der Stille des inneren Tempels, auch wenn wir von Menschen und Lärm umgeben sind. Herr, lehre uns beten. Amen. Also herzlich willkommen zu diesem ersten Versuch meinerseits. Ich habe schon mal das irgendwie angesprochen, aber das war noch, es sind etliche Jahre vergangen, seitdem ich dieses Thema behandelt habe. Ich habe ganz neu mich auf den Weg gemacht, um vieles aus meiner eigenen Erfahrung, aber auch objektiviert durch Erfahrungen anderer, eben zusammenzutragen und euch mitzuteilen. Unser Leben ist ein Weg, der uns durch verschiedene Lebensphasen führt, völlig klar. Kindheit, Erwachsensein, Alter. Gott geht diesen Weg von der Empfängnis im Schoß unserer Mutter bis zum Tode mit uns. Er ist da, ob wir uns dessen bewusst sind oder auch nicht. Dabei sucht dieser dreifaltige Gott, der in sich zutiefst liebende Beziehung ist, ständig in liebende Beziehung mit uns Menschen, mit jedem von uns ohne Ausnahme zu treten. Der Ausdruck oder die Antwort auf seine gesuchte Beziehung ist unsere Beziehung mit ihm. Die konkrete Form, die das annimmt, ist das Gebet. Das Gebet ist unsere liebende Antwort, unsere Beziehungsantwort auf seine Beziehung mit jedem von uns. Es ist offensichtlich, dass sich die Form der Rückantwort, die Form des Betens an die verschiedenen Lebensphasen anpasst. So haben wir alle mit Kindergebeten, mit mündlichem Gebet begonnen und zweifellos begleitet uns das Sprechen von auswendig gelernten oder abgelesenen Gebeten bis zum Tod. Für uns Priester gibt es das Brevier, das ist ein eben abgelesenes Gebet für die Ordensleute. Und um nur eins zu erwähnen, eben den Rosenkranz, der vor allen Dingen für Laien, die nicht mit solchen dicken Büchern umgehen können, oder es nicht, die dürfen das, aber es ist nicht verboten, absolut nicht. Aber eben oft ist der Rosenkranz, der war ursprünglich gedacht, vor allen Dingen eben für Leute, die nicht lesen und schreiben konnten. Er sollte auch ins tiefere Gebet hineinführen. Das ist heute noch das Ziel. Es ist zentral wichtig, dass ich nicht nur Worte plappere oder herunterbete, während meine Gedanken, mein Herz irgendwo in der Welt herumsteigt, sondern dass ich Beziehung mit Gott lebe, dass ich auf ihn innerlich ausgerichtet bin, dass ich ihn erreichen möchte, dass ich aufmerksam bin auf die nicht sichtbare und nicht spürbare und doch reale Gegenwart Gottes, der mich jetzt hört und mit mir in Liebe verbunden ist. Von vornherein ist dabei klar, diese gewünschte Aufmerksamkeit gelingt uns nur sehr begrenzt und sehr bedingt, während uns die Zerstreuungen wie Mückenschwärme um den Kopf schwirren. Außerdem hat das mündliche Gebet zwei weitere Begrenzungen. Erstens ist oft beim Durchbeten einer Gebetsformel, auswendig gesprochen oder abgelesen, dieses Gebet zu wenig persönlich. Es geht nicht auf, jetzt auf meine konkrete Situation ein. Und zweitens bin ich dabei relativ passiv. Ich drücke mich nicht selber aus, meinen Glauben, meine Hoffnung, meine Liebe. Andere haben das, was ich jetzt bete, vorformuliert. Dennoch kommen wir ohne das mündliche Gebet nicht aus. Es gehört zu uns, es gehört zu unserem Leben, es wird uns begleiten bis zum Tode. Der heranwachsende Christ, der Gott ernsthafter sucht und der sich durch Gottes Gnade führen lässt, wird nach und nach zu einer persönlicheren Form des Gebetes geführt. Und da ist vor allen Dingen eben für uns, für die meisten von uns, eine große Gnade, die charismatische Erneuerung, die uns das freie Gebet und das freie Beten gelehrt hat. Wir brauchen nicht mehr unbedingt die Gebetsformel. Wir können ein Gebet auf der Stelle formulieren, das aus dem Herzen kommt und das zu Gottes Herz hingeht. Und letztlich nähert sich auch dieses freie Gebet aus der Schrift, dem Wort Gottes. Es wird zum betrachtenden Gebet, wenn ich nur die Zeit nehme. Ich nehme eine Schriftstelle, zumeist die aus den Evangelien. Ich stelle mir vor, was damals war, was Jesus gesagt oder getan hat. Ich frage mich, was sagt das mir hier und heute? Welche Einsicht, welchen Vorsatz soll ich daraus schöpfen? Ich gehe davon aus, dass viele von euch in ihrer stillen Zeit diese Gebetsweise benutzen. Dass ihr in der Lage seid, ein Stück aus der Schrift zu nehmen und euch dahinzusetzen, es zu lesen und dann abzulegen und sagen, was bedeutet das jetzt für mich? Wir nennen das betrachtende Gebet. Ich selber habe diese Form des Gebetes fast 50 Jahre lang benutzt, angefangen 1958, als ich 20 Jahre alt war und in die Gemeinschaft der Afrika-Missionare eingetreten bin. Gleich in den ersten Wochen, nachdem ich in Trier angekommen war, wurde uns die für mich neue Gebetsweise des betrachtenden Gebetes nach der Methode des heiligen Ignatius vorgestellt. Unser Tag begann mit dem Morgengebet und der Betrachtung. Und dann kam auch die Messe. Aber das war schon ein ganzer, da war schon das Morgengebet eine Viertelstunde und dann die Betrachtung eine halbe Stunde und dann die Messe hinterher. Das war ziemlich massiv. Und diese tägliche Betrachtung, später auch ausgedehnt, länger, nicht mehr nur 30 Minuten, war Teil meines Lebens praktisch bis 2007, da war ich 69 Jahre alt. Bei den Jahresexerzitien 2007, da wurde ich begleitet von meiner geistlichen Mutterschwester Doreen, einer Ehrin, die aber in Frankreich lebt, ich war dort gewesen, in Joigny, es gehört zu Burgund, nicht weit von Paris entfernt. Da irgendwie ging diese normalen Betrachtungen, die Texte, die man mir gab, die sie mir gab, lief nicht mehr. Es war alles, schien bereits zu bekannt und ich wusste nicht weiter. Ich wusste nicht, was ich anfangen soll. Und da begann Schwester Doreen. Letztlich war es Gottes Gnade und der Heilige Geist, die da am Werke waren, mich behutsam zum kontemplativen Gebet hinzuführen. Und manchen von euch wird es vielleicht ähnlich ergehen oder ergangen sein. Irgendwo wird man, rührt sich in einem was und das einfach diese Weise eben jetzt, man hat das so oft, die gleichen Stellen angeschaut, erwogen, dies und das. Das ist irgendwie vertrocknet. Das bringt nicht mehr das, was es früher gebracht hat. Und es ist Zeit, es ist ein Gnade, ist in der Kraft der Gnade einen Schritt weiter zu gehen. Dass wir hier die Überzeugung zum Ausdruck bringen, das kontemplative Gebet ist die Frucht eines langen vorherigen Gebetsweges. Man kommt zu ihm durch die Führung des Geistes, nicht einfach durch Neugier. Und das klingt ja sehr interessant, oder so, das schaue ich mir mal an. Das wird wahrscheinlich nicht viel bringen. Es ist die Frucht einer neuen Beziehungsebene mit Gott, auf die man sich nicht aus eigener Kraft einfach hochheben kann, sondern sie wird geschenkt. Aber das Schöne ist, dass heute in unserer schwierigen Glaubens- und Kirchensituation diese Gnade, die früher vor allem bei Patres und Brüdern und Ordensschwestern, vor allen Dingen in kontemplativen Klöstern wie den Karmelitern und Karmelitinnen und den Klarissinnen zu finden war, dass die heute auch mehr und mehr Laien geschenkt wird. Die mitten im Leben stehen, die sich allerdings zum größten Teil, muss ich auch hinzufügen, in der dritten Lebensphase befinden. Ausnahmen bestätigen die Regel. Also nicht irgendwie sagen, man kann das nicht, das darf nicht, erst aber 50 oder was, da will ich keinerlei Angaben machen. Man muss geführt sein. Und wenn das dran ist, ist das dran. Wenn es nicht dran ist, aber es ist gut zu wissen, es gibt mehr, es muss nicht immer, mein Gebet muss nicht immer nur auf der Ebene des mündlichen Gebetes oder des freien Gebetes oder auch des getrachteten Gebetes bleiben. Es gibt mehr. Und wenn man dann schon ein oder zwei Bücher hat, die auf dem Regal stehen, die jetzt noch nicht dran sind, aber die dann dran sind, das ist dann sehr, sehr hilfreich. Was sind Anzeichen dafür, dass die kontemplative Gebetsweise jetzt dran ist, dass Gott mich auf diesen Gebetsweg führt? Das erste Anzeichen, das schon irgendwie erwähnt, ist das sich wie von selbst einstellende Nachlassen der Verstandestätigkeit, des Denkens, des Überlegens, des Erwägens, des Ziehens von Schlussfolgerungen, das Machen von guten Vorsätzen. Mein Kopf will mehr und mehr. Er will nicht mehr so in Bewegung sein. Er will zur Ruhe kommen. Ich möchte zur Ruhe kommen. Und das führt mich dazu, ich bin einfach bereit, nur noch da zu sein vor Gott, in seiner Gegenwart, ohne etwas zu sagen, ohne etwas zu denken. Und in der Gebetszeit, in der stillen Zeit, so etwas, ganz ehrlich, am Anfang wird das vermutlich gelingen, dieses wirklich Leersein, dieses wirkliche Stillsein, dieses wirkliche Nichtsdenken, 15 Sekunden, 20 Sekunden, 30 Sekunden, das sind so Blitze, so ganz kurz, das ist auch meine Erfahrung, ganz, ganz kurz, da ist man mal wirklich leer, da geht gar nichts. Da geschieht nichts sozusagen und die Gegenwart ist da. Aber mit der Zeit wird sich das dann, aber auch das ist sehr verschieden nach Tag und was nicht alles, nach Zeit und Umständen, dass es dann mal für 2 bis 3 Minuten gelingt, ist, bevor eine neue Zerstreuung kommt und ich durch neue Gedankengänge abgelenkt werde, das ist schon wirklich wieder Gnade. Und sehr schnell wird mir plötzlich wieder bewusst, ich bin ja gar nicht mehr in Liebe mit Gott verbunden, sondern geistig ganz woanders. Dann werde ich mich neu sammeln, mich neu aufmachen, neu leer zu werden versuchen, nur noch auf die göttliche Gegenwart, auf den Herrn ausgerichtet zu sein. Nicht mich mit meinem ganzen Sinn, mit meinem Verstand und Willen auf die Gegenwart Gottes zu konzentrieren, ohne zu sehen, irgendwas zu sehen, ohne zu hören, einfach glaubend, ich bin da und er ist da. In dieser Phase des Übergangs von einer Gebetsform zum anderen, in der Phase des Anfangs, überwiegt also noch das eigene Bemühen, das Aktive. Ich will jetzt wirklich ganz still sein. Und das ist so, dass wir kommen daran nicht vorbei. Andererseits ist die Gnade, die diese innere Sammlung unterstützt, schon relativ stark. Ich möchte da weitermachen, obwohl es anscheinend gar nicht viel bringt. Aber ich möchte da weitermachen. Ich spüre, wie ich gezogen werde, wie es mich immer neu drängt, von nun an diesem Gebetsweg zu folgen. Zwischen den verschiedenen Gebetsweisen können mehrere Tage oder gar Wochen vergehen. Es kann sein, dass ich für mehrere Tage, da ist mein Kopf so voll, und ich komme einfach, da ist keine Sekunde, wo ich wirklich in diese Stille komme, die ich ersehne. Und dann, oder es kann mehrere Wochen dauern, bis ich wieder so eine Gelegenheit habe, wo ich vielleicht auch besser geschlafen habe, oder vielleicht ist ein Wochenende, wo ich mehr zur Ruhe komme und so weiter. Also zu Anfang ist das alles ein bisschen holprig und ich möchte da sehr realistisch sein, wie das halt so geht. Diese neue Form des Gebetes, dieses ganz auf das die Gegenwart Gottes konzentrierte, ist nicht neu, es ist neu für uns. Es gehört zur Tradition der Kirche, es sind vor allem die Wüstenväter, die das auf den Weg gebracht haben, die nach der Zeit der Verfolgung, der Antonius war die Speerspitze dieser ganzen Bewegung, und es ist in dem Buch, das ich nachher euch vorschlage, da ist also die ganze Geschichte des, im Wesentlichen die Geschichte des Antonius auch aufgearbeitet in zwei Kapiteln. Also es ist schon 4. 5. Jahrhundert, seitdem haben wir dieses, gibt es in der Kirche, in der katholischen Kirche oder in den Kirchen, gibt es diese Gebetsform. Und im Lauf der Geschichte hat diese Gebetsform viele Namen erhalten. Es gibt viele Schattierungen dabei. Es wird das innere Gebet genannt, das Gebet der Einfachheit, das Herzensgebet, das Gebet. Aber der Name ist nicht so wichtig. Thomas Keating, das ist mein Autor, den ich euch nachher noch vorstellen werde, nennt dieses Gebet das Gebet der Sammlung. Oder auf Englisch Centering Prayer. Centering Prayer. Ich bin also ganz zentriert auf diese Gegenwart. Centering Prayer oder Gebet der Sammlung. Ich bin ganz in mir gesammelt. Ich bin so in der tiefen Sammlung gesammelt. Alle meine Kräfte, meine Gedanken, alles ist gesammelt, um beim Herrn zu sein. Ich sammle mich in Gott. Nach christlicher Tradition ist das kontemplative Gebet eine reine Gabe Gottes, eine Frucht des Wirkens des Heiligen Geistes in uns. Doch wenn wir es als reine Gabe bezeichnen, dann bedeutet das aber nicht, dass diese Gabe für einige spezielle Ordensleute oder aszetisch begabte Menschen bestimmt ist. Es ist Gabe, die aber jedem zur Verfügung steht, der nur die Hand danach ausstreckt. Kontemplation gehört zum fundamentalen Bestandteil der menschlichen Natur und steht damit jedem Menschen offen. Selbst kleine Kinder können sehr wohl wirklich nur schauen und nur ganz still sein und irgendwas beobachten und haben schon, also können solche Momente des Kontemplativen, wenn sie eine Blume anschauen oder irgendwo, was weiß ich, in der Natur sitzen oder sonst etwas, auch das ist also schon grundgelegt in der Kindheit, obwohl das dann bald mit vielen Aktivitäten dann sich wieder verliert. Aber es ist schon da. Und es ist nicht irgendwie an unsere Begabungen, an unsere menschlichen Begabungen gebunden. Ich denke nur an das berühmte Beispiel, das der Pfarrer von Aas erlebt hat, eben die Geschichte kennen viele von euch, eben dieser Bauer, der da immer wieder in der Kirche saß, und der Pfarrer von Aas hat ihn gefragt, was machst du da? Und da sagte er, ich schaue ihn an, er schaut mich an und ich schaue ihn an. Und das war ein ganz einfacher Bauer, da aus dem Dorf Ars. Ein sehr gutes Beispiel, wie in Gottes Gnade am Werke ist, wenn man sich nur danach ausstreckt. Das Gebet der Sammlung, das Gebet, das kontemplative Gebet, ist das Ergebnis der göttlichen Liebeszuwendung, die jedem Menschen will, die jedem Menschen gilt. Niemand ist ausgenommen. Das kontemplative Gebeten bezieht sich grundsätzlich auf die Art des Betens, wie sie Jesus in Matthäus 6,6 vorschlägt. Der fundamentale Text in der Bibel oder im Neuen Testament, Elia ist natürlich oben, ist ein Beispiel im Alten Testament, eben der hört, und es ist eigentlich eine lautlose, die Übersetzung des alles mit dem Wind und Säusen ist zum Teil nicht das, was es ist. Es ist ein lautloser Laut. Da ist zu ähnlich, wäre es besser, wenn man das so übersetzen würde in der Richtung. Matthäus 6,6, du aber geh in deine, wenn du betest, geh in deine Kammer. Das heißt, wir sollen den äußeren Tumult, die Umgebung, die Beschäftigung verlassen, die uns bisher bestimmt haben, auch die Unruhe, die sich in unserem Innern befindet, und uns nur auf das Ruhen in der Gegenwart Gottes konzentrieren. Wir sollen letztlich nicht nur in einen Raum, in eine Kammer hineingehen, sondern vor allen Dingen auch, so wird das dann weiter interpretiert, in unsere Herzenskammer. Dort, in unsere Herzenskammer, wo unsere Affekte sind, wo in die Tiefe unseres Seins. Schließ die Tür zu. Geh in deine Kammer und schließ die Tür zu. Das bedeutet auch mehr als nur wirklich physisch jetzt die Tür zu verschließen, sondern jedes innere Gespräch in uns auszuschließen und abzuschalten. Alle die Überlegungen und Gedanken, mit denen wir gewöhnlich in allen freien, unbesetzten Momenten beschäftigt sind. Dann bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Dein Vater, der auch das Verborgene sieht, wird es dir vergelten. Zum Vater im Verborgenen beten heißt, mit dem Vater im Verborgenen, das heißt, ohne Worte verbunden zu sein. Ja, auch ohne Gedankenströme, die hin und her fließen, die aber unweigerlich immer wieder auftreten, was bedeutet, dass wir uns immer wieder neu davon lösen, sie loslassen, diese Gedankenströme, und so zum inneren Schweigen zurückkehren müssen. Es geht also um die Öffnung des Bewusstseins und des Herzens, von Körper und Gefühl, unseres ganzen Seins zu Gott, dem Geheimnis jenseits aller Geheimnisse, bei dem Worte, Gedanken und Gefühle uns nicht mehr weiterbringen. Im Gebet der Sammlung verneinen und unterdrücken wir nicht, was in unserem Bewusstsein ist. Wir nehmen an, was da ist, und übersteigen es, indem wir loslassen, was uns gerade bewegt. Und dieses Übersteigen können wir nicht allein aus uns selber schaffen. Es ist das Werk des Heiligen Geistes, der unseren Geist und unser Herz zu Gott erhebt. Selbstverständlich ist das Wirken des Geistes eingebettet in unser persönliches Mitwirken. So ist es wichtig, zur Erleichterung dieses Loslassens, das entscheidende, das Schlüsselwort für diese ganze Übung sozusagen, ist das Wort Loslassen. Wir werden da noch einiges darüber zu sagen haben, nur die Zeit rennt weg, aber das ist okay. Loslassen, wir werden immer wieder darauf zurückkommen. So ist es wichtig, zur Erleichterung dieses Loslassen eine relativ bequeme Haltung einzunehmen, damit der Körper nicht Anlass hat zur Ablenkung. Also wir sollten uns so hinsetzen, dass wir auch über eine längere Zeit in Ruhe sitzen bleiben können, ohne kratzen zu müssen, ohne dann, was weiß ich, dies und das, oder wieder in den Stuhl rücken oder wieder nach hinten schieben. Wenn nicht, sollen wir wirklich so von Anfang an uns so platzieren, dass wir wirklich in tiefe Ruhe ohne Ablenkung hineinkommen können. Um nicht durch unerwartete Geräusche abgelenkt zu werden, ist die Wahl eines relativ ruhigen Ortes wichtig, in der eigenen Wohnung oder anderswo. Selbstverständlich, man hat das nicht im Griff, welches Auto da gerade vorbeifährt oder was, welches Kind da irgendwo schreit oder welches Tier da Lärm macht oder so weiter und so fort. Aber eben, wir sollten ganz bewusst wissen, eben dieses Bild der Kammer, dieses ruhigen Ortes, dieses Rückzugsortes ist sehr wichtig. Es empfiehlt sich, die Augen zu schließen, weil man sonst von dem, was man sieht, wieder leicht abgelenkt wird. Eine Stoppuhr oder ein Wecker, möglichst ohne Ticken. Möglichst ohne Ticken, der tickt nicht. Sonst ein Kissen drauf hilft. Möglichst ohne Ticken gehört mit dazu. Damit der muss dann, dass der eine Uhr, die dann anzeigt, wann die Zeit des Gebetes vorbei ist. Ich habe das viele Beter auf diese Weise empfehlen. Wir sollten gewöhnlich nur in einer Phase 20 Minuten lang diese Form des Gebetes üben. Um jede Art von Verkrampfung zu vermeiden, jede starke Anstrengung. Idealerweise wird das natürlich, oder das Beste wäre, wenn man dann zweimal am Tag 20 Minuten hätte. Aber wer noch im Leben steht, wer hat schon zweimal 20 Minuten? Also ich freue mich immer, wenn diese 20 Minuten am Morgen, wenn die gelingen, dass dann nochmal 20 Minuten am Abend, vor dem Abendessen oder nach dem Abendessen nochmal zur Verfügung steht. Das ist selten, das will ich ganz realistisch so sehen. Und das schreibt auch Pater Thomas Keating, der sieht das auch so. Schließlich, wenn alles richtig gewählt ist, Zeit, Ort, ein Stuhl, ein Sessel, die Augen geschlossen, wähle ich ein heiliges Wort. Dazu muss ich jetzt mehr sagen. Das zum Einsatz gebracht wird, wenn immer du entdeckst, dass dich Gedankenströme von deinem Ziel, in Gott zu sein, abgelenkt haben. Es ist also nicht ein Wort, das man ständig wiederholt, es ist kein Mantra, sondern es ist vor allen Dingen ein Wort, das man einsetzt, um diese Gedankenströme zu stoppen und neu den Neubeginn zu schaffen. Was ist das heilige Wort? Es ist zunächst einmal ein ganz kurzes Wort. Es sollte nur wenige Silben haben. Am besten ein, zwei Silben, aber das muss nicht so, wir müssen da nicht legalistisch sein. Ein kurzes Wort, das dich leicht zurücktragen kann in die Gegenwart Gottes. Wenn eine Ablenkung geschehen ist, nur dann benutzt man es. Aber man sollte es vorher wählen. Man sollte sich wissen, das ist jetzt in dieser Gebetszeit ein heiliges Wort. Also wenn da sich Gedanken eingeschlichen haben und du die loslassen willst, um erneut in die Gegenwart Gottes einzutreten, benutze ein heiliges Wort. Beispiele für dieses heilige Wort können sein, einfach du. Einfach du. Du, mein Gott, du. Einfach du. Vater. Aber das am meisten gebrauchte heilige Wort ist selbstverständlich Jesus. Einfach nur Jesus. Oder auch Geist, Pneuma, Ruach, der Hebräisch kann oder der das Wort liebt. Auch Liebe, Frieden, Stille, mein Erlöser, Gegenwart, Feuer und andere. Weiter Raum. Es sollte nur nichts Kompliziertes und weiß, wo der Kopf wieder zu viel zu tun hat. Es wird empfohlen, dass man in einer Gebetszeit das einmal gewählte heilige Wort nicht verändert, sondern sonst bleibt man versucht, jeweils noch nach einem noch besseren Wort zu suchen, und das ist dann wieder nicht hilfreich. Bei jeder Gebetszeit kann man allerdings ein neues wählen, wenn man wieder am nächsten Tag oder so, da kann man jedes Mal variieren, bis man dann auf die Dauer bei einem bestimmten Wort mehr oder weniger hängen bleibt. Auch das ist noch Teil eines normalen Prozesses. Das heilige Wort ist ein Zeichen, ist ein Zeiger oder Pfeil, der in die gewünschte Richtung weist. Es ist der Weg zur Erneuerung der Absicht, sich für Gott zu öffnen und ihn so als Gegenwart, als Liebe anzunehmen. Das heilige Wort ersetzt andere ablenkende Gedanken. Am Anfang unseres Gebetsweges auf dieser Spur müssen wir es alle paar Sekunden einsetzen. Das habe ich schon angedeutet. Zu Anfang ist das also sehr häufig. Nur nach und nach vergrößern sich die Abschnitte, in denen ich in der Gegenwart Gottes gesammelt bin und es dann mehr und mehr beiseite lassen kann. Ich darf das einfach schlicht sagen, in diesem Jahr bei Schweigeexerzitien nach 4-5 Tagen des wirklich sehr tiefen Schweigens und eben nur das einzige Gespräch war eben immer mit meiner geistlichen Mutter, da ist es mir gelungen, fast 15 Minuten mal, aber das war jetzt nach ausgeschlafen und Exerzitienumfeld und alles, also alles optimal, so etwa 15 Minuten ohne den Einsatz des Wortes auszukommen. Aber wenn ich das so sage, dann gebe ich euch gleich ein negatives Zeugnis. Das heißt, dass meine Gedanken berechnend unterwegs waren, dass ich zwischendurch auf die Uhr geschaut habe oder dann, als es dann wieder kam, mal auf die Uhr geschaut habe. Und ich habe also alle Regeln wieder gebrochen. Es soll hier deutlich werden, dass ich nach über 6 Jahren des im Wesentlichen täglichen kontemplativen Gebetes noch immer ganz am Anfang. Also es ist erst 6 Jahre. Ich hoffe noch viel Zeit zu haben, aber so geht es halt. Ich sage das ganz ehrlich. Jemand, der Pater Thomas Keating, ein Kapisten, der eben, ich finde, so, ich kenne keinen besseren auf diesem Gebiet, der wirklich durch Gottes Fügung zu einem Spezialisten wurde, ein amerikanischer Trappist, also Benediktiner-Tradition, der hat viele Seminare über dieses kontemplative Gebet gegeben. Und jemand hatte ihm zugehört und machte die Feststellung, in meiner inneren Stimmung war ich voller Erwartung und ich stellte fest, dass ich über diese Erwartungshaltung sogar nachdachte. Pater Thomas antwortete darauf, erwarte nichts bei diesem Gebet. Denn diese Gebetsübung geht ohne Anstrengung vor sich und besteht im Loslassen. Etwas zu bezwecken ist ein Gedanke. Darum empfehle ich, komm so ungezwungen wie möglich zum heiligen Wort zurück und nimm es sachte in dein Bewusstsein. Kämpfst du aber, dann möchtest du etwas anderes, dann möchtest du etwas erreichen. Dann bist du auf ein zukünftiges Ziel gerichtet. Diese Methode will dich aber nur in die Gegenwart Gottes jetzt hineinbringen. Ohne Zukunftserwartung. Den Geist oder den Verstand von eingefahrenen Denkmustern frei zu bekommen, führt er weiter aus, ist ein Prozess, den man nur so einleiten kann, dass man den Stöpsel aus der Badewanne zieht. So ein Beispiel. Das Wasser läuft von selber ab, man muss es nur abfließen lassen. Bei diesem Gebet geschieht etwas Ähnliches wie beim Bad. Lass dabei deinen normalen Gedankenfluss aus dir herausfließen. Warten in Gottes Gegenwart allein ist genug an Aktivität. Ich möchte noch eine weitere Bemerkung von Pater Thomas hinzufügen. Den meisten Menschen fällt es leichter, sich von ihren Gedanken mit Hilfe eines kurzen Wortes zu lösen. Sollte jemand ein Bild hilfreicher finden, so soll er es gebrauchen. Es ist durchaus auch legitim und praktisch. Dieses Bild, das du dir vorstellst, sollte allgemein gehalten sein und keine scharfen Konturen haben, keine Details, auf die man sich dann wieder konzentriert und sagt, was weiß ich, ah, das ist das und dies ist jenes, sondern einfach, man sieht etwas Generelles, jetzt weiß ich nicht, ich bin schon sehr mit Bildern unterwegs, aber eben das Wort hilft mir mehr. Aber dass es diese Möglichkeit gibt. Er erwähnt ein weiteres, für manche bedeutet das Gebet vor dem Allerheiligsten eine Hilfe besonderer Art. Solche Beter halten meist die Augen geschlossen und sind sich dabei der Gegenwart bewusst, in der sie beten. Es ist also nicht, dass man wirklich im Schauen auf die Hostie da notwendigerweise konzentriert ist, sondern dass man auch da eben wirklich konzentriert nach innen ist und einfach aber sich bewusst ist, da ist diese Gegenwart und die ist nicht nur da vorne, sondern die ist letztlich, ich suche sie in mir und das ist sehr wichtig. Lasst uns noch einmal zu Zerstreuung zurückkehren. Im Anfangsstadium des kontemplativen Gebetes werden wir voraussichtlich mehr Zeit mit unseren Gedankenströmen als mit der Gegenwart Gottes verbringen. Wir müssen da sehr realistisch sein. Aber wenn man nicht übt und wenn man nicht, dann kommt man nirgendwo hin. Also das ist der Weg. Und vor allem das Umherschweifen der Fantasie macht uns zu schaffen. Wir sind es absolut nicht gewohnt, gedankenleer zu sein. Und es ist unrealistisch, Gedankenleere anzustreben, einfach so. Aber mit der Zeit werden wir lernen, nicht mehr von vorüberziehenden Gedanken gefesselt zu sein. Es ist wie bei Menschen, die an einer verkehrsreichen Straße oder Eisenbahnlinie wohnen. Der Lärm ist Tag für Tag derselbe. Aber sie hören es nicht mehr. So, der Lärm wird aus dem Bewusstsein ausblockiert. Es gibt also verschiedene Bewusstseinsebenen. Selbst wenn Gedanken immer noch da sind, sie stören uns nicht mehr. Sie sind einfach, da läuft irgendwie was, aber ich bin eigentlich viel mehr auf einer anderen Ebene. Auf einer tieferen Ebene sind wir in der Gegenwart Gottes. Und das ist es, was zählt. Kurzum, die beste Antwort auf das gewöhnliche Umherschweifen der Fantasie ist es, sie zu ignorieren, nicht besorgt zu sein oder gar verärgert, sondern friedvoll und ergeben, ganz hingegeben in den Willen Gottes und unsere menschliche Natur, die eben so aktiv ist und voller Lebendigkeit und voller Leben, ganz in der Annahme der gegenwärtigen Situation immer wieder das Loslassen praktizierend, das ist das Wesentliche. Das Loslassen praktizieren und dann immer wieder dann, wenn es kommt und wenn es 50 Mal oder noch mehr kommt, das heilige Wort einsetzen und wieder neu beginnen. Bevor ich diese Einführung, mehr kann es jetzt heute nicht sein, zu Ende bringe, möchte ich noch Zeugnis geben über die Früchte, die ich bisher selber in der Anwendung dieser Gebetsform enden durfte. Die wichtigste Frucht ist ganz klar das Einüben und Erlernen dieses Loslassens, das sich nach und nach auf alle Lebensgebiete ausweitet. Das Loslassen von Ärger, von Stress, von Enttäuschungen, von Träumen und falschen Erwartungen, von Plänen und Projekten, die nicht von Gott kommen, von allem Möglichen. Dieses Loslassen, immer wieder da geübt und eingeübt, hat Folgen wirklich für unsere Haltung auf so vieles, das uns früher bewegt hat, erregt hat und geärgert hat und was nicht alles. Und hier wenden wir uns auf diesen Mann. Das gelingt bitte. Das ist kein Ding, das immer gelingt. Natürlich nicht. Aber es ist doch eine Richtung. die mehr und mehr bestimmend wird. Wir werden, das ist etwas ganz Wunderbares, das da herauskommt. Das dürfte man nicht anstreben. Ich will jetzt den Ärger loswerden, jetzt mache ich das. Sondern es ist ein Beiprodukt letztlich, ein Geschenk obendrein. Die unmittelbare Folge von diesem Loslassen ist eine zunehmende Ruhe und Gelassenheit. Das ist die andere Seite. Vom Loslassen kommt dann auch Gelassenheit. Meine negativen Emotionen nehmen ab. Die positiven inneren Bewegungen der Geduld, der Zufriedenheit, des inneren Friedens wachsen. Ich werde ausgeglichener. Ich kann besser schlafen. Meine Beziehungen mit den Mitmenschen werden leichter und tiefer. Ich wachse in der Liebe. Wenn es gut geht. Drittens, das Bewusstsein der Gegenwart des dreifaltigen Gottes breitet sich aus und erreicht und berührt unser Alltag. Ich ruhe selbst mitten in den täglichen Herausforderungen tiefer in Gott und werde nicht so leicht aus der Bahn geworfen. Und ich erinnere mich immer wieder, das kommt häufiger vor, dass einfach das Bewusstsein, er ist da, mitten in, ich bin irgendwo unterwegs, gehe zum Einkaufen oder was weiß ich, und plötzlich ist das da oder auch bei allen möglichen Gelegenheiten, das Bewusstsein der Gegenwart des Herrn in mir nimmt zu im Vergleich zu dem, was früher war. Da hatten wir Gebetszeit, da hat man die beendet und dann war das fertig für den Tag oder fertig für viele Stunden. Und jetzt, das durch die Ritzen kommt dann mehr und mehr, kommt dieses Bewusstsein der Gegenwart. Eine weitere Frucht, die aber viel mehr Raum und Zeit bräuchte, um sie darzustellen, ist die zunehmende Heilung meiner Lebenswunden, meiner negativen Kindheitserfahrung. Und das war auch für Pater Thomas, hat dann mehrere Kapitel darüber. Das war völlig unerwartet. Das hat er, als er sich auf den Weg machte mit etlichen anderen Mitbrüdern, Benediktiner, Trappisten, war das überhaupt nicht auf dem Schirm. Das hatten sie nicht erwartet, aber es kam. Und er spricht davon, gewöhnlich handelt es sich dabei um einen von drei Bereichen unserer Kindheitserfahrung. Ich bin nicht versorgt worden, wie ich es gebraucht hätte. Und daraus wird dann eben ein ständiges Sorgen, Sorgen, Sorgen um sich selber in die erste Versuchung gäbe, kümmere dich um dich selbst. Und dieses Kümmern um sich selbst, weil man eben als Kind Mangel hatte, nicht nur mit Essen, sondern mit allen möglichen Dingen, das prägt einen dann und man wird ein Ramscher, man wird einer, der nicht den Hals voll kriegt, man wird auf so vielen Gebieten es kann. Und solche Dinge, die kommen dann wenn wir da Raum schaffen, wenn wir ganz stille sind, dann kommen solche Dinge plötzlich an die Oberfläche und drängen da hinein. Und dann muss man nicht meinen, das ist jetzt satanisch oder ganz, sondern dass wir dann wissen, das gibt sowas. Und Gott ist am Werk, um uns zu heilen, uns die letzten Lebensjahre zu befreien von solchen Kindheitsverwundungen und uns hineinzuführen in die Freiheit der Kinder Gottes. Das eine ist, ich bin nicht versorgt worden. Das zweite, ich habe nicht die Zuneigung und Wertschätzung erhalten, die ich gebraucht hätte. Zweite Versuchung, Jesus oben auf dem Tempel, eben Wertschätzung sich holen, die eben berühmt sein müssen, die müssen im Fernsehen sein, die müssen im Radio sein, die müssen in der Zeitung sein oder was weiß ich, die alles anstellen, die müssen ein Riesenauto fahren, viel größer als es notwendig ist, einfach um damit Anerkennung sich zu erwerben oder früher war das der Pelzmantel und so weiter. Ihr versteht, was ich meine. Ja, heute gibt es sie ja praktisch nicht mehr. Also dass man da nachzuholen versucht. Und das kommt an die Oberfläche. Es wird einem bewusst, ohne Therapeuten normalerweise. Es wird einfach klar und Der dritte, über mich wurde so viel Macht und Kontrolle ausgeübt, dass ich nicht genug Freiraum bekommen habe, mein Leben voll zu entfalten. Es sind letztlich die drei Versuchungen Satans, die oft schon in der Kindheit grundgelegt sind und die dann ganz viele Folgen haben für das spätere Leben. Nach einer am Anfang meist euphorischen Phase, ich möchte das auch unterstreichen, beim kontemplativen Gebet, man stürzt sich da hinein, es ist sehr anziehend, dringen dann, nicht gleich beim ersten, nicht in der ersten Woche, aber irgendwie doch nach einiger Zeit, nach Monaten und Jahren vielleicht, dringen solche Wunden in den Stilleraum ein, den wir für Gottes Gegenwart reserviert haben. Oft eine recht schmerzliche Angelegenheit, die uns Wochen und Monate beschäftigen kann. Ich weiß, wovon ich rede, ich habe das erlebt. Das ist nicht ein Einwirken des Bösen, der mich ablenken will. Da muss man auch wieder nur, es ist Folge des Loslassens und dass wir nochmal jetzt, wir haben das jetzt eingeübt und der Heilige Geist sagt, jetzt bist du so weit gar, so weit bist du gereift im Loslassen, dass ich dir jetzt auch den ganzen Dreck da unten, der aus der Kindheit Jahrzehnte da war, dass ich dir das zutraue, dass du da auch anfängst, es loszulassen. Und es geht nicht über Nacht, ich sage euch das. Das kann einen schon plagen. Das kann einen schon plagen, wenn das tief war. Also, Gott selbst ist am Werke, um unsere Kindheitswunden zu heilen, um uns auf eine neue Ebene der Freiheit und des Friedens zu bringen. Wieder ist auch hier der Prozess des Loslassens von fundamentaler Bedeutung. Diese und viele andere Fragen werden ausführlicher im zweiten Band der Trilogie des Pater Thomas Kitting behandelt. Es gibt also noch viel, viel mehr zu entdecken. Hier möchte ich nun gleich, ja, sind schon fast eine Stunde unterwegs, möchte ich jetzt noch 4 Bücher vorstellen und damit schon für heute eben mehrere Bücher zum Schluss kommen. Für die Anleitung, wir werden noch nicht nach Hause gehen, da gibt es noch einiges. Das erste Buch, das ich euch vorstellen möchte, es liegt dort in vielen Exemplaren. Ich weiß nicht, Uwe hat das irgendwie mitgekriegt und hat also sofort in Aktion dieser getreten, Tür nach innen. Es ist von Hans Burg, vielen von euch bekannt. Der gibt einen weiten Überblick über Gebet. Er führt dahin im zweiten Teil des Buches zum inneren Gebet, also hier da etwa die Hälfte. Aber es ist nicht so, er stellt das dar, aber es ist nicht so praktisch, dass er uns praktische Schritte darstellt. Aber es ist ein Wege zum inneren Gebet. Er zeigt Wege auf. Okay? Also es ist jemand, der mehr wissen will über der neue Ufer erreichen will im Gebet. Für den ist dieses kleine Büchlein, ich habe dafür 10 Euro bezahlt, hier im Immanuel Buchladen, für den ist das zu empfehlen. Es liegen etliche Exemplare dort. Das wichtigste Buch für diesen Reihen, das ist die Trilogie, 3 Bände. 3 Bände, nicht sehr aufwendig und nicht sehr dicke Schinken und was nicht alles. 3 Bände von Thomas Kitting, die ich sehr benutzt habe und die ich sehr empfehlen werde. Das erste, und das ist jetzt das, wer jetzt da einsteigen will, wer da schon ein wenig unterwegs ist, das ist das Gebet der Sammlung, Einführung und Begleitung des kontemplativen Gebetes. Das ist wirklich eine sehr praktische, sehr, sehr praktische Einführung. Wie macht man die Schritte, die ersten Schritte? Und das Interessante vor allen Dingen ist, nach jedem Kapitel gibt es eben also 3, 4, 5, 6 Seiten mit Fragen. Wer das Buch von Jalic kennt, der weiß, also das sind Zuhörer, die haben die haben Fragen gestellt nach seinem Vortrag. Und diese Fragen sind aufgeschrieben worden oder direkt ausgewählt worden, weil sie praktisch sind, weil sie noch erweitern. Und das ist also, kommt aus dem Reden von Zuhörern und ist deshalb sehr, sehr praktisch. Leider hat sich unser Uwe verführen lassen von dem Titel Das kontemplative Gebet. Das ist Band 2. Man sollte unbedingt das Gebet der Sammlung, das ist das erste Buch, mit dem man beginnen sollte, wenn man da weitergehen möchte. Alles im Vier Türme Verlag, also Anselm Grün Verlag, wenn man will. Ja, es ist nicht Anselm Grün, aber es ist Vier Türme, Münster Schwarzer. Es ist eben das Gebet der Sammlung, Einführung, Begleitung. Ich glaube, so 16 Euro ist also auch nicht ein Riesenvermögen. Der zweite Band, der liegt stapelweise dort, das ist dann über diese Kindheitswunden und eben die schwierige Gebiete, das ist also ganz über die Nacht der Sinne, die Nacht des Geistes und die ganzen Krisen, die man da mitmacht, das ist im Wesentlichen, da ist nichts davon in diesem Buch. Aber vor allen Dingen, wenn man eben nicht einen ganz erfahrenen, kontemplativen Beter hat, als Begleiter, ist das dann wirklich hier, da findet man dann Dinge, wenn man also alle möglichen Erfahrungen dann macht, da findet man hier wunderbare Weiterführungen und Erklärungen. Und vor allem eben dieses ganze Gebiet, was da psychisch mit einem passiert, wenn man wirklich in die Stille geht und sich öffnet für diese Gegenwart Gottes, dann das Einzige, was er nicht sehr, also mystische Erfahrungen und so weiter, sind nicht zu erwarten. Die können kommen, aber normalerweise darum geht es nicht. Und dass man alle möglichen Höhenflüge macht, sondern es geht wirklich um das innere Wachsen und in die Tiefe gehen und nicht da oben irgendwie auf Wolke 7 daher schweben und solche Sachen. Die ist natürlich auch immer wieder gegeben, hat, vor allem bei Heiligen. Also das ist der zweite Band. Also der ist sehr, sehr, der war für mich nach meinen Anfangserfahrungen sehr hilfreich. Aber es sollte nicht gelesen werden vor dem ersten. Das macht keinen Sinn. Das dritte ist dann Kontemplation und Gottesdienst, Liturgie als spirituelle Erfahrung. Er geht durchs Kirchenjahr hindurch. Er geht durch die Weihnachtszeit, Osterzeit und so weiter und verbindet das dann. Wie kann man Kontemplation und Gottesdienst? Thomas Keating, also ist ein Amerikaner, K-E-A-T, ihr könnt die Bücher lesen. Und das eine Buch, der zweite Band liegt dort, der erste Band ist das, was jetzt dran ist. Und das ist also auch noch wieder weiterführend, wie kann man das liturgische Leben, die Eucharistiefeier und dann eben die verschiedenen heiligen Jahreszeiten, Fastenzeit, und dann auch die Zeit des Jahres, wie kann man das wirklich kontemplativ mit Kirche mitleben, wie kann man die Texte, die großen Themen, wie kann man da nochmal hineingehen und auch das ist sicherlich zu empfehlen, aber man sollte zunächst mal hier unterwegs sein, das ist dann für später. Gut, ich glaube, ich möchte hier ein Päuschen machen, also alle diese Bücher kann man leicht bei im Manuelladen in der Marktstraße erhalten. Im Anschluss können wir wieder, ich glaube, es ist gut, ein bisschen auf die Beine zu kommen. Und auf den Vorfeld Pause. Vielleicht 10 Minuten, 5 Stunden.